Wenn dunkle Wolken den Mond verdecken, wenn die Eule eult und die Grille grillt, wenn du leise Schritte auf den Häuserdächern hörst und die Schatten nicht mehr leer erscheinen, dann ist es wieder Zeit für die Gaunerstunde, den Podcast mit Paul Burkhardt und Gästen.
Und hier sind wir wieder bei der Gaunerstunde. Wir sind im Adventskalender und wir haben in diesem Jahr oder in diesem Monat 3 Zusatzgaunerstunden. Alle 3 werden mit Tom Steinbrecher betrieben.
Applaus, Applaus!
Jubel, 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 Jubel!
Jubel, Jubel, Jubel!
Hallo, einen schönen guten Tag. Hallo, Paul.
Guten Tag. Tom, es ist toll, dass du hier bist. Wir haben den ganzen Tag für uns. Wir werden heute 3 Gaunerstunden gleichzeitig aufnehmen.
Also eigentlich nacheinander. Gleichzeitig
wäre schwierig.
Werden wir so viele Themen zusammenkriegen?
Wir haben Tom Steinbrecher da. Wir werden mehr als genug Themen haben. Wir werden sogar mehr auslasten, als wir uns lieb ist.
Ja, wenn du das sagst.
Ja, doch, doch. Tom. Ja. Du bist die Nummer 1 in Sachen Sounddesign in deutschen Hörspielen.
Ja, jetzt werde ich aber rot.
Wie
jetzt,
viele Hörspiele hast du bereits abgemischt?
Ja, also so genau weiß ich das nicht, aber ich denke so irgendwo so 500, 600 wird das schon sein.
500, 600. In welchem Zeitrahmen?
Also ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Also ziemlich genau seit 10 Jahren. Ich habe angefangen damals mit Dreamland. Da war das mein erster Auftrag. Das war Burg Frankenstein 3. Das war mein allererster Auftrag. Aber, da fällt mir ein, ich habe ja vorher schon Andi Maisfeld gemacht. Und das war 2006. Und jetzt haben wir 9, also 6, 7, 8, 9. Also schon seit 13 Jahren jetzt. Also seit 13 Jahren mache ich Hörspiele.
Was, jetzt versuchen wir mal kurz durchzurechnen, was so um die 50 Hörspiele im Jahr ergibt.
Also im Rechnen war ich ja nie wirklich gut.
Ich sag's ja nicht oft, aber Digga!
Ich mache das halt gerne. Ja? Also Hörspiel machen ist schon wirklich erstaunlich. Und ich habe die Grundlage des Hörspielmachens, also der Spaß daran, das ist nie verflogen. Also so diese grundsätzliche Sache, 2 Stimmen in einen Raum zu packen. Also erst klingt es, als wären sie in einem sterilen Studio. Ja. Und dann eine Atmosphäre drunter zu machen. Und dann sind sie auf einmal im Wald oder
das
in der Küche.
Das machen wir jetzt, Leute. Ja? Ihr kennt das Spiel. 3, 2, 1...
Ein Wald.
Ah, oh.
Das ist aber schön.
Ja. Oh, ein brünftiger Elch. Wir sind wohl in Schweden gelandet.
Klang das wie ein brünftiger?
Habe ich dir das erzählt? Doch, du hast das Video gesehen, oder? Als ich dieses Jahr im Schwedenurlaub war, bin ich doch im Wald Pilze suchen gegangen und habe, wer bei Insta geguckt hat, weiß das, ein abgenagtes Elchskelett gefunden.
Aye.
Das lag einfach sauber abgenagt. Alles, blitzeblank, aber diese Knochen, die waren einfach so groß. Das war in so einer Waldlichtung mitten im Nix. Ich hatte gerade meine Familie verloren und weil wir beim Pilzesuchen halt auseinandergehen und da lag plötzlich dieses Ding da. Und der Schädel, der war einfach länger als mein Unterarm mit ausgestreckten Fingern. Ja, das war ein Brecher von einem Tier. Und ich weiß nicht, ob das da einfach verendet
liegt
ist
oder
ob
es da Schwedenwald einfach so
rumgerissen hat. Naja, irgendwo müssen sie sterben, wenn sie nicht geschossen werden.
Ja gut, okay.
Und ich glaube, die dürfen nicht geschossen werden. Ich glaube, die sind unter Naturschutz. Egal, auf jeden Fall. Wir sind im schwedischen Wald.
Sind wir gerade.
Sowas ist es, was Tom macht. Tom macht Atmos und mehr. Richtig. Er macht auch zum Beispiel so Kleiderrascheln, so wie das hier. Oder einen Reißverschluss. Manchmal ist es ganz einfach, da setzt man sich vors Mikro und macht das Geräusch echt, aber häufig setzt er es einfach künstlich ein.
Ja, eigentlich mache ich den ganzen Tag nur Klamottenräusche, wenn man es genau nimmt. Eigentlich ist
das der Großteil, wirklich?
Eigentlich sind Klamottengeräusche und Gehgeräusche sind eigentlich das meiste, was man macht. Also man fängt ja mit den Atmos an, so wie jetzt hier der Wald, aber man könnte auch sagen, wir sind in einer Küche.
Oha.
Ja.
Mikrowelle an oder aus?
Na, wir können sie ja mal anmachen, die Mikrowelle.
Okay.
Ja. Nicht schlecht.
Wahnsinn.
Und jetzt gehen wir gemeinsam in den Puff.
Oh Mann. Okay.
So klingt das.
So klingt das, ja, ne?
Ja, vor allen Dingen hier, ja, um 12 Uhr mittags. Ja, ja, so.
Jo, das ist die Tagschicht.
Aber nein, das ist schon letztendlich das, was ich den ganzen Tag mache. Also so die Atmos drauflegen und die Räume halt eben auch, der Raumhall, das ist das, was man irgendwie gar nicht so wahrnimmt. Also, dass jeder Raum halt eben auch seine eigene Größe hat und so. Und ja, und danach werden dann halt die Foley-Sounds draufgepackt, das, was halt meist Klamottengeräusche und Gehgeräusche sind. Und das ist wirklich. Und Türen, ganz Türen. Viele Türen.
Obwohl alle die gleiche nehmen. Die Holztür.
Ich nicht. Ich nehme es.
Ja, mittlerweile nicht mehr vielleicht.
Ich habe drei. eine Metall, eine Holz und eine aus Plastik. So das sind die drei, die ich benutze. So, das, ja, das ist das, was ich hauptsächlich den ganzen Tag mache.
Wie schwer ist es für dich, Sounddesigns zu machen, die nicht in der Neuzeit spielen? Also wenn wir zum Beispiel eine Geschichte in Hamburg im Jahr 2019 hätten, wäre es ja relativ einfach. Du brauchst eine Jungfernstieg-Atmo, du setzt dich da kurz hin, nimmst es auf. Da hast du die Autos, da hast du die Straßen. Straßenbahn haben wir nicht, aber U-Bahn. Da haben wir, was weiß ich. Aber zum Beispiel Scotland Yard oder Wayne McLaren, Dinge ohne Motor, ohne Mopeds, ja, ohne Klingeling-Handys. Wie schwer ist das?
Also mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ich mache ja sehr viel Sherlock Holmes, die neuen Fälle und auch Lestrade gibt es ja die Serie und auch Van Dusen, ja, die neuen Fälle. Und ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt, dass ich so halt aus diesem Archiv nehme, dass dann halt mehr Kutschen sind. Bei Van Dusen ist es ein bisschen später teilweise auch. Das heißt, man kann hin und wieder mal so einen vorbeifahrenden Oldtimer langfahren und die haben auch diese geilen Hupen. Diese, also kann man gar nicht irgendwie nachmachen.
So. Entenähnlich.
Ja, diese Entenhupen und sowas.
Ja.
So schwierig ist das denn nicht. Eigentlich im Gegenteil, weil es nicht so viele Feinheiten gibt. In der Neuzeit ist es so, man hört eigentlich immer irgendwo einen Straßenlärm,
ja,
und immer fliegt irgendwo ein Flugzeug. Und ich stelle mir das so vor, dass das 1890 oder was weiß ich, sehr ruhig war. Also auch gerade nachts. Also wenn so eine Szene nachts in London oder so, dass das alles sehr, sehr ruhig ist. Und höchstens der Hafen vielleicht, also die Hafenarbeiter die hatten ja dann schon Dieselmotoren zu der Zeit, wenn ich
richtig,
da jetzt richtig informiert bin.
Seit 18...
Nicht, dass ich jetzt...
Oha, ich habe doch mal eine Offenbarung-Folge über Diesel geschrieben. Das müsste ich jetzt wissen, ne? Aber doch, Verbrennungsmotoren, also Dampf, also Diesel war ja es später. Also wir haben erst die Dampfzeit gehabt,
genau.
Das ist ab 1860. Diesel kam dann, also flächendeckend erst 1900 oder so.
Naja, auf jeden
Fall.
Aber
das ist ja die Sherlock-Holmes-Zeit.
Also, genau, also Motoren hört man, also hauptsächlich so den Dampfmaschinenmotoren hört man dann schon im Hintergrund, aber... Sonst stelle ich mir das zur Derzeit halt doch sehr, sehr, sehr ruhig vor. Und ja, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, weil es sehr viele Serien gibt, die in dieser Zeit spielen.
Ja, klar.
Ja.
Das stimmt. Wir sind alle irgendwie in so einem Retro-Charme drin. So.
Ja. Wayne McLaren doch auch, aber das ist Steampunk, ist was anderes.
Darüber reden wir noch in einer anderen Folge.
Ah, da reden wir noch in einer anderen Folge.
Außer Geräuschen, außer Schritten, ja, außer Atmos, kommt ja noch was anderes zum Hörspiel dazu, die Stimmen jetzt mal ausgenommen. Nämlich die Musik.
Die Musik.
Du bist ja nicht nur Sounddesigner und Sprecher, du bist auch Musiker. Und das sogar eigentlich in erster Linie, zumindest wenn es vom Herzen her geht.
Ja, also als Musiker bin ich geboren, so. Damit ging das los. Und ich bin auch durch die Musik in diese Hörspielbranche ja auch erst reingekommen. Und habe auch angefangen, Hörspielmusik zu machen. Ich habe 2001 habe ich für die RockyBeach.com, die Seite, damals die Musik komponiert und so habe ich dann auch den Thomas Birker kennengelernt von Dreamland Productions, der damals sein Label gegründet hat und brauchte einen Musiker.
Diese Geschichte hören wir uns vor den Toren der Zentrale an. Oh. Wir gehen mal zum Schrottplatz rüber.
Oh ja.
Ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber schon. 1, 2, 3.
Hallo. Naja, Oliver Rohrbeck sagt
ist
ja überall,
das laut?
Dass man hier diesen Schnee, nee, wie heißen diese Dinger, wo man so den Milchschaum...
Mit dem Milchaufschäumer gegen Plastikbecher.
Gegen Plastikbecher, ja, kannst ja machen jetzt. Mach mal.
Jetzt muss ich noch selber Geräusche für euch aufnehmen. Kann ich nicht einfach so eine drei Fragezeichen rippen und hier drunter okay. legen? Es gibt doch GEMA-mäßig bestimmt keine Probleme. Nein, Musik. Du hast auch eine drei Fragezeichen ähnliche Musik gemacht für die.
Ja, was heißt ähnliche? Also ich habe damals mit einem Kollegen zusammen, haben wir Fansongs komponiert, drei Stück.
Ja.
Und die waren auf der Seite relativ erfolgreich, weil das ja auch die einzige Drei-Fragezeichen-Seite, glaube ich, damals war. Oh, nee, es gab noch zwei, drei andere von irgendeiner Uni oder sowas. Aber das, die Rocky Beach war die größte. Und das war sehr beliebt, das ging rum. Und Thomas Birker war einer, der das gehört hat und sagte, dann kannst du für mich Musik komponieren für meine Hörspielserie, die ich machen möchte. Und so bin ich da als Musiker erst in die Szene reingekommen.
Alles klar, damit fing alles an.
Genau.
Aber hast du vorher nicht schon in Bands gespielt, oder?
Ja, also weil du jetzt gerade Hörspielmusik
gesagt hattest. Ja, richtig, richtig.
Damit ging das dann
aber womit fing es bei dir jetzt persönlich an, du als Tom Steinbrecher?
Ja,
mein
Vater ist ja Musiker gewesen, so, und stimmt. Ich bin ja nun wirklich rein. Meine Mutter hat auch viele Texte geschrieben früher.
Aha.
So, also die haben gemeinsam komponiert und da bin ich reingekommen. Und ich habe angefangen mit 5 oder 6 Keyboard zu spielen.
Wow.
Ja, meine Oma hatte so eine Bontempi-Orgel und ich wusste, okay, wenn ich jetzt hier so auf A-Moll drücke, also A und die Schwarze, habe ich so ein bisschen improvisiert auf der rechten Hand Melodien. Und irgendwann stand mein Vater da und sagte, das klingt ja annehmbar. Und da, ja,
freundlich.
Ja, und dann haben meine Eltern wohl beschlossen, mir ein Keyboard zu schenken mit Unterricht. Und so hatte ich dann, ich weiß nicht, ob das jetzt mit 5 oder 6 war, das weiß ich jetzt nicht mehr, haben die mir ein Keyboard geschenkt und dann hatte ich Keyboard- und Klavierunterricht. Und so ging das Ganze denn los. Puh, wie ging das denn weiter? Ich glaube mit 8 oder 9, als die Finger länger waren, da habe ich dann die Gitarre von meinem Vater halt genommen. Und da ging das dann mit der Gitarre
los. Von den Tasten hin zu den Saiten.
Ja, ich habe ja auch zu der Zeit schon angefangen, sehr früh, weil mein Cousin, der ist ja 4 Jahre älter als ich und wir haben angefangen zu der Zeit schon sehr viel, ja, Haarspray-Metal zu hören eigentlich zu der Zeit. Das war ja Ende der 80er. Ich war ja, also er war ja 4 Jahre älter und da haben wir halt, was haben wir nicht alles gehört irgendwie? Warrant und Poison und Whitesnake und auch sehr schön Axis, ja, das erste Album von Axis, Kingdom of the Night, juhu. Ja, eigentlich auch was für die Playlist. Eigentlich könnte ich die Playlist bei dir total vollmüllen. Ja,
aber du darfst nur ein pro Folge.
Ich weiß, ich meine nur eins und dann nehme ich natürlich ganz egoistisch nur ein Song von mir. Aber dazu haben wir dann Pappgitarren gebastelt und dazu gepostet und irgendwann war klar, dass ich irgendwann zu einer Gitarre greife, weil die Rocker, ne, die haben eine Gitarre um Hals.
Da muss man das wohl so machen.
Da muss man das so machen und bei meinem Vater war ja klar, der hatte ja die Gitarren da liegen. So, deswegen ist meine erste Gitarre auch eine Fender Stratocaster gewesen. So.
Natürlich.
Ja, ja, ja.
Wer fängt denn drunter an?
Allerdings so eine Billigserie von 83, die war furchtbar, aber egal. Die konnte ich für viel Geld nachher verkaufen, obwohl die Töne völlig verrostet waren, Scheißding. Aber damit habe ich mir praktisch den Umzug bezahlt. Aber, Nein, ein Teil, ein kleinen Teil. Wo Fender draufsteht, kann man immer gut verkaufen. Und, dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und hatte dann auch ein Jahr Unterricht, um die Grundlagen zu lernen. Aber auch von meinem Vater, ich hatte so einen 4-Spur-Kassettenrekorder.
Ja.
Und mit dem habe ich angefangen, meine eigenen Sachen zu komponieren. Und irgendwann hatte mein Vater dann auch so einen Drumcomputer gekauft und wir hatten so einen ganz billigen Bass. Und da habe ich angefangen, meine eigenen Songs zu komponieren. Hin und wieder dann auch mit meinem Cousin zusammen.
In welchem Alter?
Mit 9 Jahren.
Mit 9 schon die ersten Songs.
Ja, ich hatte mit 9 schon also. das erste Demo-Album.
Ah!
Ja. Mario und ich. Ja, so heißt mein Cousin Mario und ich. Jailhouse. Ja. Paul wird sich erinnern.
Ich war bei der Revival-Party.
Ja, ja.
Paul, ich hab sogar einen Bootleg davon.
Ja, ja, Paul kann sich erinnern, dass Mario und ich dann auch mal die Akustikgitarren rausgeholt haben und sozusagen bei der Jailhouse-Revival nach 80 Jahren. Aber so haben wir uns genannt und wir haben dann so ein Demo-Album aufgenommen und da war ich 9 Jahre alt und dann haben wir das in aller Regelmäßigkeit gemacht und wenn ich das heute anhöre, ist es irre, wie schnell sich das entwickelt hat. Also, weil das ja auch aus so einer spielerischen Geschichte gekommen ist. Anstatt irgendwie für die Schule was zu machen, habe ich mich dann nach der Schule hingesetzt und Songs komponiert.
Wie man es halt so macht, ne?
Ja, naja, es gab natürlich ein bisschen Ärger, aber
hat sich doch gelohnt letzten Endes.
Letztendlich hat sich das wirklich gelohnt, ja, weil da habe ich halt spielerisch all das gelernt, was ich letztendlich heute noch mache.
Ja.
Auch was Sounddesign angeht, also es ist ja ein ähnlicher Prozess und da fing das an.
Und irgendwann bist du jetzt dazu übergegangen, auch Hörspielmusik zu machen.
Ja.
Was ist da die Besonderheit? Also im Vergleich zu einem Soloalbum, das du jetzt aufnimmst, inwiefern unterscheidet sich Hörspielmusik von dem, was du sonst tun würdest?
Also bei Hörspielmusik macht man vielleicht auch mal Stile, die man so nie machen würde.
Aha.
Also so, ich habe ja mit Kai Poppe zusammen, ein Kollege von mir, ein sehr guter Kollege von uns,
Ich habe ihn auch mal kennengelernt. Ja. Ja. Bei Kai Poppe in seinem Studio im FX1 nehmen wir zum Beispiel Twilight Mysteries im Ensemble auf.
Ja. Yeah.
Weil er so ein großes Studio hat.
Für Kai Poppe einen Applaus jetzt.
Hi Kai! Hi Kai!
Hi Kai Ramba!
Die sind hier alle außer Rand und Band, wenn sie nach dem Kai Poppe auch nur hören.
Ja, Wahnsinn! Natürlich, ist ja auch ein Megakollege.
Warte, Ruhe! Jeder geht hin, FX1, holt euch ein Autogramm, läuft. Kai liebt das.
Ja, Kai. Ja, der steht total drauf. Seine Adresse ist?
Das kann ja jeder googeln.
Ja, ich hätte die privat.
Achso, ja, stimmt. Hörspielmusik, was ist der Unterschied? Außer natürlich, dass es keine Vocals gibt.
Genau, also mit Kai Poppe zum Beispiel habe ich ja sehr viele Kinderlieder gemacht. Also wirklich so für Dreijährige. Und das würde man so eigentlich nicht machen. Also ich würde jetzt keinen sagen, ich mache jetzt einen, also unter meinem Projektnamen Plotzka oder was weiß ich, und in mein Kinderlied oder so auf mit den ganzen Rasseln und irgendwelchen Cornflakes-Dosen, die wir da aus der Küche geholt haben und darin mit rumgeshakt haben. Und
echt?
Die Thermoskanne. Also ich hatte so eine Thermoskanne, die habe ich nie benutzt. Aber wenn man die aufgeschraubt hat, dann macht sie mal wiek, wiek. So, und dann haben wir halt einen Song gemacht, da ging dann dung, dung, wiek, wiek, dung, dung, wiek, wiek, ding, ding, wiek, 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 wiek. So, und das würde man so nicht machen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Hörspielmusik, wenn es so ein Genre ist. Oder jetzt auch für die Jugendserie, dass man da auch so ein paar Happy-Songs dabei hat, wie wir nachher auch zu meiner Wahl kommen, welchen Song ich ausgesucht habe zum Beispiel.
Ja.
Und vielleicht denkt man auch nicht so viel nach. Das klingt jetzt vielleicht das erste Mal, geht das auf die Qualität? Nein, es geht nicht auf die Qualität, weil man sehr spontan Sachen raushaut. Es muss jetzt nicht unbedingt jetzt speziell für Hörspiel sein, aber wenn man den Auftrag hat, irgendwie 15 Stücke zu machen, in allen möglichen Bereichen, ein bisschen gruselig, ein bisschen happy-mäßig, ein bisschen was Getragenes, ein bisschen was Neutrales, was so hinter den Erzähler kommen kann, dann setzt man sich hin und macht in relativ kurzer Zeit 15 Demos. Und das, was einem spontan einfällt, man denkt sich, okay, ich nehme Klaviersound, spiele jetzt was sehr Tiefes, irgendwas Böses in D-Moll oder in Dis-Moll und dann haut man drauf so und denkt sich, das ist geil, das nehme ich auf. Und schon hat man ganz spontan eine Idee aufgenommen, weil die Stücke ja auch eine Minute oder zwei Minuten sind. Da denkt man nicht so viel nach, wenn man jetzt ein Album macht, wo der Name draufsteht, Tom Steinbrecher oder Plotzka oder so, dass man dann überlegt, was könnte die Bridge sein und man komponiert lange rum. Das ist relativ spontane Arbeit.
Und man muss ja noch etwas dazu denken. Also die Sprache und das Sounddesign, das du ja machst, kommt natürlich hinzu und ist sogar im Vordergrund, während die Musik eigentlich untermalt, während die Szenerie läuft. Außer man hat so einen Übergangs, so eine Szene, ne? Also so einen Musikbreak. Aber du darfst ja dann nie ohne die Geräusche die Musik denken, oder?
Die Musik
denken. Also kannst du mit Geräuschen Musik machen, ohne an die Szene zu denken, auf die sie gelegt werden soll?
Also ich denke da immer in Szenen.
Ja.
Und auch, wie man es einblendet. Also dass man eventuell ein kleines Intro hat und dann da die ganze Band einsetzt, so dass man sie unter die Szene legen kann und dann kommt auf einmal irgendein Schlagwort am Ende. Mhm. So, dass jemand sagt, genau das machen wir jetzt. Und zack, blendet die Musik ein und dann kommt du oder irgend sowas in der Richtung. Oder sie fängt gleich bei voll an, die Musik. Kein Intro, dass man da erstmal nichts unterlegt, sondern es ist gleich bei, da fahren wir jetzt hin. Dass die Musik gleich losgeht und dass dann vielleicht eine Melodie kommt, aber danach keine Melodie mehr. Weil eine Melodie kann ablenken, wenn sie unter den Stimmen sind. So, da wurde zwar bei Europa und Carsten Bohn und so auch nie drauf geachtet oder bei denjenigen so Backert und Öls, also die danach die Musik gemacht haben, da wird viel mit Melodie gearbeitet.
Ja.
Und ich mag es auch mit Melodie zu arbeiten, weil mir dann immer irgendwie was fehlt. Trotzdem kann so eine Melodie auch ablenken. Also man mischt so eine Musik auch anders ab. Also ich mische sie anders ab.
Aha.
So, wenn die Musik für sich alleine steht, muss es irgendwie eine Stimme haben. Ob die Stimme jetzt nur eine menschliche Stimme ist oder eine Melodiestimme, die mit einer Gitarre gespielt wird oder mit einer Orgel oder mit irgendetwas anders, mit einem Synthesizer, ist es mehr im Vordergrund. Bei Hörspielmusik darf das Ganze gerne ein bisschen weiter zurückstehen. So, auch von der Instrumentierung her, dass das Schlagzeug oder so nicht zu sehr auffällt.
Um nicht von dem Geschehen im Hörspiel abzulenken.
Erstens das und zweitens, wenn man überlegt, man macht die Musik leiser, weil sie unter Stimmen ist, kann es sein, dass man auf einmal nur noch das Schlagzeug hört. Oh. Wenn du die Musik alleine hörst und so, da hörst du alle Instrumente. Und das Schlagzeug, boom, tschak, ist so ein bisschen über der Musik. Machst du sie leiser, hörst du auf einmal nur noch ein Schlagzeug. So, wenn sie unter den Stimmen sind.
Ja.
So, und da natürlich solche Boom, Chuck doch sehr störend ist, machst du sie noch leiser. Und dann hörst du im Hintergrund eigentlich immer nur, wenn irgendjemand sagt, ja, und wir waren dann unterwegs und der Mond schien helle. Und man hört im Hintergrund immer so, ist auch irgendwie scheiße. So, deswegen mischt man es anders ab.
Alles klar.
Ja.
Tom, wir machen jetzt eine kurze Pause.
Okay.
Du, das musikalische Wunderkind, der mit 9 Jahren schon seine ersten Demos aufgenommen hat. Was hast du denn uns für unsere Playlist, die Playlist zur Gaunerstunde mitgebracht?
Ich habe lange überlegt, ich würde was von mir nehmen, auch unter dem Namen Tom Steinbrecher, also ich jetzt so. Und ich habe ja die Serie Andy Maisfeld gemacht, vielleicht kommen wir da später noch zu.
Ganz vielleicht.
Ich kenne deine Listen nicht.
Kann ja sein.
Kann ja sein, dass wir dazu noch kommen zu meiner Hörspielserie Andy Maisfeld. Und da gibt es ein Stück, was eigentlich auf jedem Andy Maisfeld-Stück irgendwie drauf ist und einfach gute Laune macht und auch so ein richtiges, wie ich finde, typisches Jugendhörspiel-Theme, Musik-Theme ist aus den Anfang der 80er oder so. Und das ist Auf die Räder, Freunde.
Ja,
auf die Räder, Freunde. Und das ist auch sowas, das ich eben erklärt habe, wie so ein Schlüsselwort und danach kommt diese Musik.
Stimmt.
Ne, dass man am Ende der Szene, dass man sagt, ja,
Aufbruchstimmung.
Genau, wir fahren jetzt zum Tatort. Auf die Räder, Freunde.
Und deswegen suchen wir jetzt den Song heraus. Wir finden ihn.
Wir finden ihn.
Und dann sagt Sven Matthias Folgendes.
Neuer Song hinzugefügt.
Ganz genau. Jetzt hören wir Tom Steinbrecher mit Auf die Räder, Freunde.
Yay.
Viel Spaß. Das war Tom Steinbrecher mit Auf die Räder, Freunde.
Yay.
Hier bei Radio Steinhardt hören Sie nur das Beste von Tom, Tom und Tom.
Und Plotzka.
Tom, das ist ja auf dem Hörspiel-Sampler drauf.
Ja, ich habe einen Hörspiel-Sampler rausgebracht. Das ist, glaube ich, Best of Hörspielmusik 2005 bis 15.
Genau, da haben wir eine ganze Auswahl von dir aus den verschiedensten Hörspielserien, für die du musiziert hast.
Genau, ich habe so ein paar zusammengesammelt, also die, die ich so veröffentlichen durfte und so. Und da dachte ich, so ein Sampler ist gut und irgendwann vielleicht gibt es noch einen zweiten.
Ja.
Und ja, das läuft unter meinem Namen Tom Steinbrecher. Und da habe ich ja noch zwei andere Alben rausgebracht, nämlich Altona und Lighthouse Serenade. Richtig, genau.
Ja, ja, ja.
Und es ist auch instrumentale Musik. Da sind auch ein paar Stücke dabei, die ich auch schon mal hin und wieder mal in Hörspielen auch verbraten habe, auch im Hintergrund und so. Und ja, also bei Altona, da habe ich meine Heimatstadt, meine Fast-Heimatstadt musikalisch dargestellt. Und ja, das sind die Sachen, die jedenfalls unter meinem Namen Tom Steinbrecher...
Nicht nur musikalisch, sondern auch mit Geräuschen. Also du hast ja eine Aufnahme von Altona.
Ja, richtig. Laufen. Ich bin da mit dem Aufnahmegerät, der Hamburger weiß, wo das ist, die Hardcore-Straße lang gelaufen, als da halt noch nicht diese ganzen Häuser gebaut worden sind. Das ist ja eine lange Zeit eine ganz große freie Fläche gewesen und es hat halt geile Geräusche. Und diese Geräusche habe ich aufgenommen und die so gepitcht, dass sie in der richtigen Tonart sind, dass sie zur Musik passen.
Das, das macht auch nur ein Sounddesigner.
Man muss auch noch mal ein bisschen avantgardistisch denken. Ja,
genauso wie die bei Lighthouse Serenade.
Ja.
Schritte auf dem Sand.
Ist, genau,
drauf hast, wo man erst herkommt, also erst kommst du an,
ja,
spielst quasi dein Lieder.
Mit der Ukulele.
Und am Ende des Albums, genau, mit der Ukulele, nicht mehr Gitarre, und am Ende des Albums gehst du wieder.
Mit der Ukulele.
Mit der Ukulele.
Richtig, das ist so, dass...
Und den Rest hast du auf dem Rücken gehabt, weil da war ja noch Schlagzeug und E-Gitarre und Bass alles mit drin. Natürlich hat man halt dabei.
Das ist imaginär, während ich vor dem Leuchtturm stehe. Das ist so das Konzeptalben, ja, Konzeptalben sind auch schön.
Da hat sich jemand auf jeden Fall richtig Gedanken gemacht.
Ja.
Bleiben wir mal ganz kurz bei Auf die Räder, Freunde.
Ja.
Das ist eine Musik, die bei Andy Maisfeld,
genutzt
wird. Andy Maisfeld ist ja deine Serie über den Jungameisenagenten Andy Maisfeld.
Ja.
Der im Auftrag von Frau Königin Verbrechern das Handwerk legt.
Genau.
Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Warum fingst du an, über Ameisen Hörspiele zu machen?
Ich habe vor 80 Jahren sehr, sehr viele...
Das ist lange her.
Ja.
Oh,
ja.
Lass uns das in Meißen... Wo bist du in Meißen steht am häufigsten? Die Atmo musst du mir gleich geben.
Ach so. Gehen
wir in Andis Zimmer oder sind wir am Meer irgendwie...
Stadtanteil 13? Ich denke, wir können im Einkaufszentrum Meisenstedt Mitte können wir auf jeden Fall mal hin.
Meisenstedt Mitte.
Da sind sie leider immer zu Weihnachten und das ist immer sehr, sehr voll. Also Einkaufszentrum, hallo.
1, 2, 3.
So.
Ah, ist es voll hier?
Hier ist es voll, ja.
Oh, ich hätte gern so einen Kringel. Die gibt es ja überall.
Kringelgebäck. ich habe recht viele Konzepte immer mal wieder im Kopf und auch schon damals für Serien, für Kinderserien, für Comics und alles Mögliche. Bin aber bei den Ameisen hängen geblieben, weil ich fand, die sind uns Menschen sehr ähnlich. Also in ihrer Hierarchien. Und dadurch, also ich habe mir irgendwann ein schönes Was-ist-was-ist-Buch gekauft und habe dann später aus der Bibliothek auch ein bisschen was über Ameisen ausgeliehen. Und ich habe auch eine Doku gesehen. Und dass die halt eben auch Arbeiterameisen haben und auch Grenzameisen und welche, die Duftspur legen und dass die auf Duftspuren weilen und halt eben auch Lausweiden haben. Also so, dass die sich Läuse domestizieren, also so wie wir halt, keine Ahnung, unsere Kuhherden haben, haben die halt Läuse, die sie halt eben auch anzapfen und halt wirklich, ja, auch...
Und da hast du gesagt, da ist so viel Struktur, das gibt so viel her, da mache ich jetzt eine Hörspielserie draus.
Absolut, ja. Und der andere Vorteil ist, dadurch, dass es sich um Ameisen handelt, ist es auch für die Kinder, für die Kids vollkommen okay, dass die keinen Computer und kein Handy haben und Karteikarten und so weiter. Weil das bietet mir die Möglichkeit, eine Jugendserie zu schreiben, genau wie sie Anfang der 80er war. Für mich sind Andy Maisfeld spielt in so in der menschlichen Zeit 83, 84 ungefähr.
Ah ja.
Und
stimmt, es gibt keine Handys, keine Smartphones, keine Computer, kein Internet.
Nein.
Stimmt.
Und es hat sich in den 15 Jahren, die ich jetzt Andy Maisfeld mache, hat sich noch nie irgendwie ein Kind, ein Erwachsener oder irgendein anderer Hörer irgendwie darüber beschwert, dass es so ist. Sondern es wird halt so angenommen, dass bei Ameisen gibt es sowas nicht. Vielleicht fragen die sich, was ist denn ein Karteikasten? Aber so, oder und die gehen halt noch zur Bibliothek, so wie wir das halt von alten 3 Fragezeichen Hörspielen kennen, dass die halt noch in die Bibliothek reingehen und dann in alten Büchern wälzen und so. Und dass diese Möglichkeit gibt es bei Andy Maisfeld in dem Ameisenbau Meisenstedt. Da findet ja alles statt.
Richtig.
Da gibt es das halt auch.
Das ist quasi das Königreich.
Genau. Und Andy wird in der ersten Folge zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt.
Oh, ja.
Ja, drücke ich mich hier gerade richtig gut
aus. Doch, das ist absolut korrekt.
Ja, na schön, oder? Und so gerät er an Frau Königin und bekommt halt den Auftrag, dann den Dieb zu suchen und hat halt deswegen... Und
da geht er dann voll drin
auf. Dicke Fühle hat er deswegen. Ja, ganz dicke Fühle.
Und ich bin jetzt im Auftrag von Frau Königin unterwegs.
Genau, und so entwickelt sich das. Und hat seine Freunde dann Alexa Meissner und Armin Meissnig und seine Schwester Anna ist auch öfters dabei und... So erlebt er Abenteuer und mittlerweile haben wir jetzt 12 reguläre Folgen. Mhm. Jedes Jahr machen wir ein Weihnachtshörspiel, auch dieses Jahr wieder. Und
das ist jetzt mittlerweile bereit zum Download. Auf welcher Seite?
Andy-Maisfeld.de.
Also wenn ihr zur Weihnachtszeit euch ein Weihnachtsameisenhörspiel holen wollt, dann geht jetzt auf Andy-Maisfeld.de, so wie man es spricht. Und hört euch das an, denn das wird jetzt für eine kurze Zeit kostenlos zur Verfügung sein.
Genau, das machen wir seit 13 Jahren jetzt so, immer vom 6. bis zum 26. Dezember. Aha. Aber 4 von den alten Weihnachtshörspielen kann man auch bei iTunes, Spotify, wie heißt das da? Ja. Amazon Music heißt das heutzutage oder so, ne? Wie heißt denn das?
Auch.
Weiß ich
und
nicht.
Und Apple Music?
Apple Music und so. Da gibt Music es auch. Dufte, ja, Dufte Weihnachtsgeschichten, Part 1 und Part 2. Und das sind jeweils dann 2 alte Weihnachtshörspiele. Mhm. Und bei Andy Maisfeld lebe ich ja meinen persönlichen Hörspieltraum aus, weil ich bin aufgewachsen mit alten TKKG und Fünf Freunde und Funkfüchse und Tom und Locke und die Scotland Yard, die Buff Buff Buff, sehr schön. Ja, auch die drei Fragezeichen waren dabei. Und,
es gibt aber nicht gerne zu.
Naja, also nein, die alten drei Fragezeichen sind fantastisch, ohne Zweifel. Mhm. Und das lebe ich damit aus, auch mit den Sprechern. Also, dass ich da halt jetzt über die Jahre hinweg meine Lieblingssprecher oder Traumsprecher irgendwie alle doch zusammengekriegt habe. Den Andreas Fröhlich, Oliver Rohrberg, Sascha Dreger, wen hatten wir dabei? Jürgen Thormann hatten wir dabei, Lutz McKenzie, Carlo von Tiedemann, solche Sachen, freue mich natürlich. Den Gitarristen von Halloween hatten wir dabei. Michael Weikert hat mitgesprochen. Und Purple Schulz auch, falls sie noch jemand kennt aus den 80ern. Der Bassist Helmut Hattler, vielleicht kennt das den der eine oder anderen. Und
Tom sammelt sie sich alle.
Ich sammle sie alle irgendwie nach und nach. Und damit lebe ich, ja doch, mein Hörspieltraum lebe ich damit wirklich aus.
Du produzierst die ja nicht nur. Du schreibst die Skripte.
Ja.
Du sprichst die Hauptrolle.
Ja.
Du machst das Sounddesign.
Ja.
Du machst die Regie. Du machst die Musik und das Mastering.
Ja.
Was machst du nicht?
Das Zeichnen. Ich zeichne die Cover nicht, das kann ich nicht. Das macht die Paula Voss, und die hat einfach einen ganz einmaligen Stil zu zeichnen, und das machen wir so von Anfang an. Wir haben das Konzept damals so zusammen entworfen, und seitdem macht sie das, und super, das passt einfach zusammen. Mhm. Das ist, und das Logo. Das Logo natürlich.
Das legendäre Logo, das wirklich super funktioniert. So in seiner Schlichtheit, man weiß sofort, es ist eine Ameise, irgendwie geht es um eine Person und so weiter. Finde ich echt gelungen.
Also das Logo, also ich habe mich da so schockverliebt, als ich das erste Mal gesehen habe. Und man kann es überall drauf machen, auf jede Tasche und so. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Logo, was da die Paula entworfen hat. Und lieben wir auch übrigens gerade jüngst in einer Großstadtrevier-Folge gesehen.
Ach.
Ja, ich habe eine Großstadtrevier-Folge gesehen, ich glaube von 2015. Und die wurde gedreht im Zwick Altona. Das gibt's heute gar nicht mehr. Und im Zwick Altona hat wohl irgendjemand ein paar Aufkleber verklebt. Ja.
Ah.
Nee, ich weiß sogar...
Was für ein Zufall.
Es war die Bedienung, ich weiß es ganz genau.
Ja, okay.
Die Bedienung war es. Wir haben da nämlich gejam-sashed jeden Donnerstag. Und da wurde gedreht, und Jan Fedder geht durch die Tür und zack, prangt da oben. Ein bisschen verschwommen, aber man kann es erkennen. Das Andi Maisfeld-Logo. Da freue ich mich natürlich. Ja, das ist jetzt nur so meine Anekdote nebenbei.
Also Andi Maisfeld hat es auch schon ins Fernsehen geschafft.
Und ich habe es erst letzten Dienstag erfahren.
Was ist denn deine Lieblingsfolge?
Oh, das ist schwer.
Ja.
Ah, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Dadurch, dass nur sehr wenige rauskommen, also in diesen 12 Jahren oder 13 Jahren haben wir ja nur 12 gemacht.
Eine pro Jahr.
Eine pro Jahr. Damals waren es ein bisschen mehr, dann ein bisschen pausiert. Also, aber im Durchschnitt ist es eine pro Jahr. Legt man sehr viel Herzblut in eine und schreibt immer wieder um und bringt alle Ideen, die man hat, und denkt sich, ah, das könnte man auch noch reinbringen. Und deswegen ist es wirklich schwierig zu sagen, was meine Lieblingsfolge ist. Ich hole gerne der Fluch der Briefmarken raus, weil das eine Geschichte ist, die ich damals ursprünglich abgeben wollte für TKKG oder drei Fragezeichen tatsächlich. Ach. Und die ganze Geschichte zu erzählen wäre jetzt ein bisschen zu...
Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Ja.
Jetzt bin ich neugierig.
Also die ganze Geschichte jetzt hier zu erzählen, das würde ja so dermaßen den Rahmen sprengen. Nee, zusammengefasst ist es so, dass ich sie dann doch für Andi Maisfeld benutzt habe.
Aber du hattest geplant, das so in Richtung Europa-Hörspiele tauglich zu machen?
Als Kosmos-Bücher. Nee, als kommt drauf an, oder JBC sind ja die... Die TKKG sind
JBC. Ich glaube bei Kosmos, oder?
Nee, TKKG ist JBC, glaube ich. Das ist ehemals.
Ach, TKKG. Drei Fragezeichen ist aber Kosmos, ne?
Genau, und drei Fragezeichen. Aber ich habe es für Andi Maisfeld benutzt. Und das ist auch gut so. Und deswegen mag ich die Geschichte sehr gerne. Und Peter Gröger ist dabei. Und ich mag Peter Gröger.
Mittlerweile
verstorben. Und ich wollte ihn unbedingt dabei haben, weil ich ihn als Watson halt. Also, wenn man so lange Sherlock Holmes gemacht hat. Wie ich, dann hat man die so häufig gehört. Also Christian Rode als Sherlock Holmes und Peter Gröger ist halt Watson. Und ich liebe die beiden einfach, und deswegen, ich bin froh, dass der dabei ist. Und aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, so, es gibt Fassadendiebe wo ein Candies-Brocken vom Himmel fällt, dann denke ich mir auch, nee, eigentlich ist das die geilste Folge. Ja, wo halt auch Verschwörungstheorien.
Sogar ein Steinbrecher war dabei.
Ja, sogar ein Steinbrecher war dabei, der diesen Candies-Brocken fachgerecht verkleinert hat. Ja, ein Steinbrecher.
Das ist ein kleines Zitat aus dem Hörspiel.
Richtig, genau. Und dass dann Verschwörungstheorien innerhalb kommen, so, also dass man es mitbekommt, dass auf einmal denken, Außerirdische werden gelandet. Es ist ja, auf einmal kommt eine ganze außerirdischen Welle, dabei hat nur einer irgendjemanden Candies-Brocken dahin geworfen und so. Also es ist sehr lustig, aber wenn ich dann auch an die anderen Folgen denke, denke ich mir auch, nee, also da sind so lustige Szenen und so viele Erinnerungen stecken dran, weil wenn man so wenig Hörspiele aufgenommen hat, kann man sich auch an die einzelnen Aufnahmesessions auch noch erinnern und wie wir gelacht haben und wie wir auch Szenen umgeschrieben haben und auch viel improvisiert haben, weil wir das auch im Ensemble aufnehmen, also jedenfalls die Hauptsprecher und das bei mir im Wohnzimmer mit Tee und Keksen und ja, dann kann natürlich einiges passieren, sag ich mal so.
Andy Maisfeld.
Ja, Andy Maisfeld.
Ich finde das ja sehr sympathisch. Das ist ja quasi wie bei mir mit Wayne McLear. Ja. An jedem Entwicklungsschritt die Finger drauf gehabt.
Ja.
Und dann kommt auch das bei raus, was man gerne möchte. Also sonst kennst du das ja, du kriegst fertige Sprachschnitte von Skripten, die jemand anders geschrieben hat. Und dann machst du das Sounddesign.
Ja.
Es ist dann nicht zu 100% dein Hörspiel. Natürlich nicht, weil du hast nicht alles gemacht. Die Geschichte ist nicht von dir, die Regie ist nicht von dir, die Sprache ist nicht von dir.
Ja.
Hier ist das anders. Ist das für dich etwas... Wahrscheinlich schon. Ne? Also es ist deine Art Hörspiel. Ich will jetzt nicht mit besser und schlechter anfangen, denn sonst kommen wir da ganz woanders hin.
Das hat mit besser
würdest und schlechter du gerne öfter sämtliche Produktionsschritte machen?
Hey, oh, das ist ganz schwierig zu sagen. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Nein, ja, aber nein. Nein,
Computer
ja.
sagt nein. Nein.
Der Computer sagt nein. weil das ist mit viel Arbeit verbunden. So, und auch mit viel, wenn man bei Andy Maisfeld nicht weiterkommt oder so oder bei anderen Serien, die wir auch zusammen gemacht haben, dann hat man natürlich auch schlaflose Nächte und überlegt sich, wie kriegt man das zu Ende und so, wenn der Name natürlich draufsteht, will man seinen eigenen Stempel draufpacken. Ich kann das sehr gut differenzieren. Also wenn ich ein Dreamland-Hörspiel mache oder ein anderes für Maritim oder eine Sherlock Holmes oder so, es hat jemand anders geschrieben, es hat jemand anders die Sprecher eingesetzt und es muss auch nicht so sein, wie ich es machen würde, sondern ich mache so, wie der Auftraggeber das will. Und das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen, ich weiß nicht, negativ? Nee, negativ klingt es eigentlich nicht, aber ich mache es ja gerne. Aber es wird halt ein Konzept ausgehandelt, so möchte ich, dass es klingt. Batman, das soll krachig klingen, das soll laut klingen, das soll alles durch die Gegend fliegen. Aber die Stimmen müssen trotzdem alle gut zu hören sein und alles irgendwie hörbar und so. Ja, dann mache ich das. Da gibt's keine Diskussion. So. Aber bei Maisfeld ist es natürlich dann schon so, dass ich das dann so mache. Ja, aber ich habe dann halt diese Serie, wo ich dann alles reinlege und eine im Jahr und dann oder zwei mit dem Weihnachtshörspiel, das ist auch in Ordnung.
Wir haben aber auch mal was zusammen gemacht.
Ja!
Also jetzt mal ganz am Anfang. Steinhardt, wir haben uns ja vorher schon kennengelernt durch Marie.
Ja.
Ich weiß noch, wir waren auf einmal in einem Subway und da sind wir... Ich glaube, es war zum Mindnapping 1 Premiere, da
das von
Holtfeuer.
Richtig.
Genau. Und da sagte Maria, wir treffen uns noch mit so einem Typen, Tom. So, und dann ich so, ja, okay. Da waren wir gerade frisch mit Marie zusammen, Marie und ich. Und dann haben wir uns da zum ersten Mal kennengelernt. Da saß wir waren zu spät, du hattest schon gegessen, war mir total unangenehm. Und da haben wir uns kennengelernt.
Da haben wir uns kennengelernt. Hattest du da noch lange Haare?
Oh, gute Frage.
Aha.
Ich habe die... Nee. Als Maria und ich zusammen waren, hatte ich die schon kurz. Also ich habe sie ja...
Du bist weg.
Da hat sie nie gesagt. Aber das war dann... Es ist, glaube ich... Ich hatte dann dieses Frauending. Neue Beziehung, neue Frisur.
Ah, okay.
Und dann habe ich mir meine Schulterblatte lange Haare abgeschnitten.
Ja.
Was ich bis heute bereue. Aber ich habe das gesehen.
Nee,
es ist, glaube ich, besser so.
Da haben wir uns kennengelernt, richtig. Und irgendwann dann auch, ich weiß nicht, ob das nicht vorher schon mal auf einer Messe war. Ich glaube, da saßen wir in einem Raum, aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Weil
ja,
da
das mag sein.
Da hattest du nämlich noch lange Haare. Das war auf irgendeiner Hörspielmesse in...
Ja, das wird hier in Hamburg gewesen sein. Das wird dann hier die Hörspiel...
Da habe ich zum Beispiel auch Detlef Tams habe ich da zum Beispiel kennengelernt. Auch ein dufter Kollege von uns. So, den Detlef Tams habe ich da das erste Mal kennengelernt. Ich kannte den vorher nur unbekannterweise über Forum. Und da haben wir uns auch das erste Mal gesehen, aber richtig kennengelernt in diesen Subway.
Dann fing es an, dass ich mit Marie zusammen war und wir dann damals in der Bachstraße in ihrer Wohnung öfters eine Party gefeiert haben. In dem kleinsten Wohnzimmer der Welt haben wir dann teilweise 20 Leute reingequetscht. Und du und Mario habt ihr zum Beispiel dann euer Jailhouse Revival gehabt.
Das Revival, das große Revival, genau.
Und da haben wir uns öfter unterhalten, natürlich, es war ja kein Platz da, also musste man. Man konnte sich nicht aus dem Weg gehen, aber ich weiß noch, im Referendariat ging es los, dass du mich dann irgendwann gefragt hast, ob ich Sprachschnitte übernehmen könnte. Du hättest so viele Aufträge, du bräuchtest jetzt etwas Unterstützung. Da habe ich Geisterschocker Sprachschnitte gemacht.
Ja, ich glaube...
Damit, das waren die ersten Zusammenarbeiten, bis es dann irgendwann soweit war. Ich bin nach Hamburg gezogen, Referendariat beendet und du solltest für Dream and Grusel eine Hörspielfolge schreiben.
Genau, du bist nach Hamburg gezogen. Und ich glaube, so ein paar Tage, nachdem du ein echter Quitt hier geworden bist, wie das so schön heißt, ne?
Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ja, ja, Quitt hier. Kann man,
ich nehme das mal positiv
kann
auf.
Kann man googeln, das ist ja unglaublich positiv, ja.
Ja, vor unglaublich für uns, positiv, ja.
Vor allen Dingen für uns Ur-Hamburger ist das sehr positiv.
Oh Gott.
Und da hast du da gesessen und wir haben über Hörspiel geredet. Ich sag, hast du Bock drauf? Du sagtest ja. Ich sag, mal gucken, was sich da machen lässt.
Mhm.
So, und das war genau zu der Zeit, wo der Thomas Birker von Dreamland Productions sagte, ich soll eine Geisterschocker schreiben mit Sascha Dreh.
Dreamland Grusel.
Was habe ich gesagt?
Geisterschocker.
Ach du Schande. Nee,
Geisterverlag.
Geisterschocker ist Romantruhe.
Genau.
So. Und eine Dreamland Grusel für Thomas Birker. Und die Hauptrollen waren Sascha Dreger und Kerstin Dreger.
Mhm.
Und die Rollen hießen Tom und Nina. Dim, 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 dim.
Ja, wer kommt drauf?
Dim, 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 dim. So. Und ich bin da wirklich verzweifelt, das muss ich ehrlich sagen, weil für Maisfeld zu schreiben ist eine ganz andere Sache,
mhm,
als jetzt so einen Auftrag zu bekommen und zu sagen, schreib mir das mal in 2 Monaten. So, und ich wollte natürlich alles reinlegen. Ja,
na klar.
Also Sascha Dreger, Kerstin Dreger, 2 meiner Lieblingssprecher, Tom und Nina, das ist eine Konstellation, die...
Die sagen, wir sprechen bewusst nicht den Titel Tom und Locke aus.
Ich wollte gerade sagen, es hätte auch ein Konzept von Stefan Wolf sein können, weißt du?
Ja.
So, und da wollte ich natürlich
und
alles...
Tom ist riesen Stefan Wolf-Fan.
Ja, ja, Stefan Wolf für mich der absolut größte. Rolf Kalmuczak, ich lege mich bei seinem Grab irgendwann noch daneben. Und ja, und er... ab nach Garmisch...
Muss das bleiben.
Ab nach Garmisch-Partenkirchen. Und da wollte ich wirklich alles dran legen. Und genau dieser Druck ist es halt letztendlich gewesen, wo ich halt auch wirklich nicht weiß, so, oh, und ich hatte tausende von Ideen und tausende von Szenen. Paul, du kennst das. Mein Konzept läuft immer anders. Ich habe tausende von Szenen, aber keine Geschichte.
Genau, Tom arbeitet szenenweise.
Ja.
Losgelöst von der Gesamthandlung.
Genau.
Das kann ich null.
Ich weiß, es gibt eine Verfolgungsjagd mit Nebel und mit einem Moped und da kommt jemand aus dem Nebel und... Ich weiß, dass das Handy irgendwie kaputt geht und so, aber die Geschichte, ich habe keine Ahnung. So, ich weiß, dass da muss unbedingt eine Band muss mit rein, eine Gothic-Band muss mit rein. Unbedingt muss eine Gothic-Band mit rein.
Es
muss was mit Musik zu tun haben. Und Thomas Birker hatte dann noch einen draufgelegt, indem er sagte, ja, ich möchte unbedingt, dass das was mit Internat auch noch zu tun hat und so. So, und dann dachte ich, oh, wie kriege ich jetzt diese ganzen Szenen mit dem Internat zusammen? Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, und Paul sagt, ist doch kein Problem. Ich komme mal vorbei. Und er kam vorbei.
Ja, also so ganz so groß, so easy war das für mich natürlich auch nicht. Ich war ja noch ganz am Anfang meiner Schreiberei.
Gut.
Aber ja, es hat einfach wunderbar funktioniert. Ich bin dann zu dir gedüst, habe mir auf dem Weg noch ein paar Notizen gemacht.
Ja.
So die Geschichte von Bahrensteg, das weiß ich noch. Also die Geschichte des Internats.
Genau.
Einfach mal, bevor wir die Story hatten.
Burg Krenfels kam auch von dir.
Genau. So, und dann fingen wir an zu plotten.
Und also da übertreibe ich jetzt nicht. Wir hatten in einer Stunde hatten wir doch, glaube ich, alle 13, 10 irgendwie so
das stimmt
geplottet als Exposé. Und
sogar ziemlich detailliert.
Und ich war unglaublich zufrieden, weil alles war drin. Meine Rockband war drin, meine Nebelszene war drin.
Und wir hatten eine stringente Geschichte mit einem Handlungsbogen und einer Background-Story.
Und so ist die Folge, wie haben wir sie genannt?
Teufelskrähe.
So ist Teufelskrähe entstanden.
Mhm.
Und sie hieß dann am Ende Im Bann der Teufelskrähe. So.
Weil bei Dream and Grusel nun mal alles ein bisschen länger. Es ist ja üblich, dass da die Titel einfach immer Der Fluch des mit dem Dings hart am Wind.
Stimmt eigentlich auch nicht, wenn ich da an die Werwolf-Folge da denke, aber es ist auch
egal. Auf jeden Fall. Wir wollten es kürzer haben, aber so ist es ja auch nett geworden.
Im Bann der Teufelskrähe wurde das.
Mhm.
Und Das wurde auch sehr dankbar von Kerstin und Sascha Träger angenommen. Die wurden ja auch im Ensemble aufgenommen und die haben tierischen Spaß gehabt. Wir alle bei diesen Aufnahmen. Und
da durfte ich dabei sein.
Ja.
Das war eine der ersten professionellen Aufnahmen, die ich als Zuschauer begleiten durfte. Man wird ja sonst nicht so vorgelassen, weil das stört natürlich den Arbeitsprozess, wenn da ständig Leute herumhampeln. Na? Und das war schon, ich glaube, das war die erste Ensembleaufnahme, die ich gesehen habe. Das fand ich toll.
Im Studio von
Kai Poppe.
Ein Applaus für Kai Poppe, bitte. So, und jetzt begeben wir uns, an welchen Ort begeben wir uns denn jetzt? Ans Meer, komm, lass uns mal kurz mal ans Meer. Ich meine, das können wir nachher auch noch bei Plotzka, aber ich finde, wir können jetzt schon mal irgendwie ein paar Möwen anschalten.
Wir gehen ans Meer.
Gut. Ah, ich mag das Meer, aber dazu später noch, wenn ich noch ein bisschen noch mehr erzähle. Als wir gemerkt haben, dass das funzt richtig gut miteinander, haben wir uns ja auch, also habe ich ein bisschen gesprochen, auch mit Romantruhe, so, ne, da, dass wir da vielleicht, dass du ein bisschen was schreiben kannst für Romantruhe. Die haben sich ja dann sowieso auch zusammengetan mit Maritim und so. Das ist ja dann auch alles ein bisschen unübersichtlich und dauert das jetzt, das alles zu erklären. Aber der Sebastian Pobot hatte mich dann halt gefragt, gibt es irgendein Konzept, was ich gut finden würde, was man irgendwie weiterführen könnte, was man übernehmen könnte? Und ich habe auf Anhieb gesagt, Twilight Mysteries. Weil ich die Serie von Erik Albroth sehr cool fand. Also vom Konzept her. Ne, mit dem Wissenschaftler und mit die verrückte Hackerin haben wir ja nun draus gemacht, aber mit Nina Salinger und Dave Edwards. Und ich fand das Konzept cool. Es erinnerte mich an jetzt an den einen Film mit Nicolas Cage und den beiden anderen. Jetzt habe ich schon wieder
und
vergessen.
Den beiden anderen.
Ja, das Geheimnis
Nicolas Cage und seine kleinen
Buch,
Freunde.
Dort, wo sie die Unabhängigkeitserklärung irgendwie.
Ah,
keine Ahnung.
Ich weiß,
das könnt ihr gerne unten posten, dann wissen wir wenigstens, dass ihr das auch euch anhört.
Ja. Na, wer kennt den Titel?
Wer
des
kennt
Films?
Den Titel? So, und irgendwas mit Tempel. Und das fand ich sehr, sehr geil, auch vom Humor her, weil das ganze, dieses ganze Gruselding und so, ich finde, ein bisschen realistischer gehandhabt hat. Also auch moderner, weil so, dass das alles, dass die nicht immer so nach Schema F, oh, was ist da? Und ein Vampir, was macht man dagegen? Und so mittlerweile weiß man ja dann schon so, ja gut, okay, da kommt man mit Silberkugeln, jeder kennt das. Also jeder kennt diese Konzepte.
Ja,
also
ja,
da kommt dann halt ein Vampir-Hörspiel raus, was im Jahr 2015 spielt. Und dann wird gefragt, was willst du denn mit den Knoblauchzehen? Ja, ja, was denn wohl? Essen, ja, und dich danach küssen.
Ein Süppchen kochen.
Ja, ein schönes Süppchen kochen oder so. Ist ja mittlerweile klar, wir leben in der Postmoderne.
Aber genauso wie in keinem Zombie-Film die Leute Bescheid wissen, dass man die Schädel zerhacken muss.
Ja, oder
das ist immer neu. Genau das gleiche Prinzip. Man weiß es nicht, man hat noch niemals einen Film dazu gesehen, auch egal wann es spielt.
Ja. Ne?
Als wäre das jedes Mal das erste Werk gewesen, das etwas Übernatürliches erscheint. Sei es ein Werwolf, ein Vampir oder eine Zombieherde.
Ja, und damit wurde anders irgendwie und auch lockerer umgegangen. Ich meine, wenn wir jetzt hier in den Wald gehen würden und wir würden einen Zombie sehen oder so, dann würden wir ja sofort an Walking Dead denken. Das ist ja das allererste, woran wir denken. Es wird aber in solchen Konzepten immer total ausgeblendet und das geht nicht. So, und aber das ist aber auch nur ein Faktor, warum ich dieses Konzept cool fand, und wir haben darüber geredet, wir durften das machen und Paul war dabei und da haben wir uns hingesetzt und lange hingesetzt und haben viele, viele, viele Zettel zusammengeschrieben.
Oh ja.
Über das Konzept Twilight Mysteries.
Ich habe immer noch das Poster, wo die ersten vier Folgen detailliert auf die Szene genau, auf die fast die Silbe genau draufgeschrieben. Irgendwann veröffentlichen wir das.
Irgendwann
Folge 12 mal draußen ist.
Und dann haben wir dieses ganze Konzept der 12 Hörspiele haben wir dann konzipiert, weil wir wussten, es sind 12 Hörspiele, das ist eine Staffel. Wir hatten zwar erst nur den Auftrag für die ersten 4, aber wir wussten so 12, da machen wir den ganzen Plot so über und so. Und dann, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir haben dann auch uns überlegt, dass Dave Edwards sich ein bisschen entwickelt mit der Zeit. Wir haben Nina Salinger gleich als, ich sag mal, als Übermensch hingestellt und auch Sapphire das Konzept ein bisschen geändert und auch deswegen auch die Sprecher, neue Sprecher genommen, weil wir dann auch wussten, na, das passt nicht mehr so, weil wir ja auch Sapphire ein bisschen jünger gemacht haben.
Genau, darüber reden wir aber gleich noch in einer anderen Folge.
Okay.
Da wollen wir nicht zu weit gehen. Wir sind ja hier gerade am Meer und ich hätte Lust, weil ich ja vergangenen Samstag in Dortmund auf dem PLWM war, auf dem fantastischen Lichterweihnachtsmarkt, also das MPS, das mittelalterliche Fantasiespektakulum in der Winterversion und dort Fersengold gehört habe. Zweimal live gesehen, nachher auch in der Kombination aus Pulveraffen und Fersengold in Knasterbart-Version. Ja, und ich krieg die Lieder nicht aus dem Kopf. Das sind so gute Songs. Und ein Lied, das sie nicht gespielt haben, aber was sie hätten spielen sollen, und das, wir sind ja gerade hier am Meer und da kann ich nicht anders, als an dieses Lied zu denken. Und deswegen füge ich das jetzt in die Playlist hinzu. Es ist Fersengold mit dem Titel Ich und ein Fass voller Wein. In dem es darum geht, dass man Schiffbruch erleidet und während der Sturm noch das ganze Schiff zerstört, sich einer dann in den Bug rein begibt und während das Schiff noch sinkt, er aber in so einer Art Luftblase ist mit seinem Fass Wein und Krug und sagt, naja, könnte schlimmer sein, ich und ein Fass voller Wein, was soll's.
Sehr schön, wunderbar.
So, wir suchen diesen Song raus, finden ihn natürlich sofort.
Neuer Song hinzugefügt.
Now. Leute, viel Spaß mit Fersengold und Ich und ein Fass voller Wein. Das war Ich und ein Fass voller Wein von Fersengold, meiner aktuellen absoluten Lieblingsband, die ich nicht aus dem Kopf kriege. Entschuldige, es musste sein. Tom, ich habe dich vorhin unterbrochen und abgewürgt, als wir über Twilight Mysteries gesprochen haben. Und es bleibt auch weiterhin so, denn darüber reden wir im nächsten Podcast ausführlich.
Ja, also ich meine, wenn wir die Zeit dafür haben, also gerne nächstes Mal über Twilight Mysteries.
Auf jeden Fall, und zwar richtig lang, denn da haben wir richtig viel zu erzählen. Da haben wir nämlich unsere Zusammenarbeit erstmal gefestigt und auf die nächste Stufe gebracht. Ja. Ich weiß noch, die ersten Ensembleaufnahmen, aber nein,
später.
Nein, darüber
später,
reden wir jetzt später. Nicht. Weißt du, was wir jetzt machen?
Na?
Wir machen ein bisschen Unterricht.
Ah.
Wir hören...
Juhu.
Tom hat die Schule geliebt. Ja,
ja,
wer nicht?
Meine...
Natürlich. Nein, wir hören uns jetzt Folgendes an. Sven, Matthias, könntest du es bitte sagen?
Große Diebe der Geschichte.
Ganz genau. Wir hören uns an, was die Betrüger der Vergangenheit alles uns angetan haben.
Das ist schon lustig. Wie heißt die Rubrik? Die
große Diebe der Geschichte.
Ja, danke Sven Matthias. Und dann kommst du auf dieses Thema. Das ist schon wirklich gut.
Ist
schon wirklich gut. Ihr werdet euch freuen über dieses Thema, weil von dem Oberthema darauf zu kommen, ist schon wirklich schon sehr geil, finde ich.
Hau rein. Naja, Betrug ist Betrug. Wir reden heute über Milli Vanilli.
Yay. Es ist fantastisch.
Wer liebt sie nicht?
Es ist
wahre Künstler.
Rob und Fab, baby.
Yeah. Milli Vanilli war ein von Frank Farian
produziertes... Ja, nenn ihn Frank Farian. Er ist auf jeden Fall ein Deutscher.
Ich wusste das gar nicht.
Und das ist ja das Besondere daran, weil er hat ja auch...
Er weiß besser Bescheid als ich.
Ja, er hat ja auch Bonnie M. Produziert und hat auch einige Sachen selber gesungen. Also die Leute von Bonnie M. haben ja auch nicht selber gesungen.
Mhm.
So, und dieser Tänzer, der war ja nur da, um zu tanzen.
Und hübsch auszusehen.
Ja, genau. Und er hat das ja erst geheim gehalten, dass er ein Deutscher ist. Und alle haben gedacht irgendwie, dass das kann eindeutig nur ein Produzent aus Amerika sein.
Natürlich.
Mit dunkler Hautfarbe, weil nur so einer hat diesen Soul und diesen Funk und
das
so.
Das kann kein Deutscher sein.
So ungefähr. Und irgendwann ist es dann halt doch der Frank Farian aus, ich weiß nicht wo der herkommt, gewesen. Und das ist ja das Besondere dann. Also, Milli Vanilli war von
Frank Farian.
Genau.
Ein produziertes Disco-Pop-Duo. Das aus Fab Morvan und Rob Pilatus. Oder ist es auch deutsch gesprochen jetzt? Nein.
Aber
Fab Morvan und Rob Pilatus? Wie spricht man das denn aus?
Tja, also ich weiß nicht. Also Pilatus ist doch das, was die jungen Mütter in Eppendorf immer machen, oder? Ach nee, das ist Pilates.
Pilatus ist auch kirchlich nicht ganz
so unfrei.
Pilatus.
Nennen Sie...
Also Milli Vanilli war anfangs ein großer Erfolg. Also der Erfolg dieses Duos endete aber 1990 in einem, wie wir mittlerweile wissen, Skandal, als bekannt wurde, dass sie keines ihrer Lieder selbst gesungen hatten. Ihr Part bestand lediglich darin, die per Playback abgespielten, von anderen Künstlern gesungenen Lieder tänzerisch zu begleiten und synchron die Lippen zu bewegen.
Ja. Soll ich jetzt so tun, als würde ich es aus dem Gedächtnis holen oder lese ich es ab?
Nein, lies mal so vor, weil das ist gelogen.
Also, die in der Diskografie genannte Single, Dances, ich weiß jetzt nicht, ob das...
Dances, wahrscheinlich ist das so ein
vielleicht Wortwitz. Auch Danse,
ich weiß es nicht. Beide kein Parisisch.
Ich weiß es nicht, Parisisch ist nicht so mein Ding, yeah. Aber es, hier steht Danses, ich weiß nicht, ob es jetzt ein...
D-A-N-S-E-Z, Leute, egal. Wenn ihr wisst, wie man es ausspricht, macht mir eine Sprachnachricht.
Genau, erschien 1987-88 unter dem Bandnamen Empire Bizarre. Für diese Band wurden Pilatus und Morvan...
Wir also, wissen es nicht besser als
Pilatus und Morvan von Ralph Siegel. Nein, Siegel. Also Ralph Siegel engagiert. Wir kennen ihn. Er hat hier ein bisschen Frieden und so. Ne?
Das ist
Ralph Siegel. Der Titel war kein kommerzieller Erfolg. Später bot Frank Farian den beiden Interpreten die Mitarbeit an seinem Projekt Milli Vanilli.
Mhm. Ein Traum.
Ein Traum. 1988 hatten Mini Vanilli einen Gastauftritt in der ZDF-Serie Das Erbe der Guldenburgs. Laut mein Kollege Heiko immer noch eine der besten Serien aller Zeiten.
Tatsächlich.
Ja, und irgendwann, ja, keine Ahnung, im Altersheim, sitze ich mit ihm zusammen und wir werden die Erbe der Guldenburgs gucken. Ja?
Das Spannende ist, egal welche ZDF-Irgendwas-Serie von früher, ja, ich mal irgendwo bei Wikipedia entdecke.
Ja.
Und den Namen zum ersten Mal höre, erzählt mir Tom, ja, da geht's um das und das, da spielt der und der in der Hauptrolle und zack, zack, zack. Der kennt sie alle.
Ich kenne das. Ja, das ist,
von jeder wie er
Großstadt, mag. Aber Erbe der Guldenburgs, ich muss da noch dringend noch mal ran. In der letzten Folge der zweiten Staffel, Das späte Glück, gut zu wissen, traten sie mit Girl, you know it's true, GEMA, 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 I love you und Baby Don't Forget My Number auf. Die Erstausstrahlung erfolgte am 17. Februar 1990.
Mhm.
Dein Geburtsjahr?
Na, da war ich schon vier.
Ja,
da kam ich nach Deutschland rüber.
Ich sage einfach, es ist mein Geburtsjahr. Deswegen nächstes Jahr bin ich dann 30. Das erste Album All or Nothing 1988 war europaweit erfolgreich. In den USA stand es unter dem Albumtitel Girl, you know it's true 7 Wochen auf Platz 1 der Billboard-Charts, was zuvor noch keiner anderen Formation aus Deutschland gelungen war. Der gleichnamige Titelsong war eine Coverversion der Formation Nu Marx aus dem Jahre 87. Milli Vanillis weltweiter Erfolg wuchs auch weiter, als einer der eigentlichen Sänger, der Rapper Charles Shaw, einem Reporter die Wahrheit über die Playback-Band erzählte. Shaw zog aber später seine Aussage zurück, als Farian ihn ausbezahlte.
Also Peters großer Bruder... Peter Chance, um beim Hörspielbogen zu schlagen. Nein, Quatsch. Sorry.
Für ihr zweites Album wurde Milli Vanilli 1990 mit dem Grammy Award als Best New Artist aus. Es ist eigentlich, wenn man es im Nachhinein...
Es ist krass, ne?
Es ist einfach wirklich mit einem Grammy. Aber gut. Also
Best New Artist.
Girl, you know it's true. Das ist ein fantastischer Song. Es sind die 90er. Es hat den Sound der 90er ja auch vorgegeben mit diesem typischen Beat. So, das hat diesen typischen Beat, der immer Anfang der 90er benutzt worden ist. Und ich meine, es ist ein unfassbarer Ohrwurm. Girl, you know it's true ist ein fantastischer Song, finde ich. Also so als Song an sich.
Ja, es funktioniert.
Dabei verglich sich Pilatus mit Paul McCartney, Elvis Presley, Mick Jagger und Bob Dylan.
Ja, klar.
Jetzt frage ich dich natürlich zu Recht.
Ich halte mich da mal zurück.
Also ich meine, wer ist Paul McCartney? Ich kenne Paul Burkhardt, aber ja, wer ist klar. Paul McCartney? Ja, Paul McBurkhardt.
Paul McCartney ruft auch nicht jede Woche an
also
und
Elvis,
fragt nach den Verkaufszahlen.
Elvis Presley habe ich schon mal gehört. Nee, also das ist schon sehr interessant. Aber gut, mach mal okay. Weiter. Mach mal weiter.
Nach dem Gewinn des Grammys nahm sich das Duo den US-amerikanischen Rechtsanwalt John G. Branca. Wofür steht das G, frage ich mich.
Keine Ahnung.
Bei Hornbuckle weiß man es auch nicht.
Keine Ahnung, wo doch Fernet Branca mit F geschrieben wird, ne?
Branca, der Farian für die Produktionsbedingungen einer zweiten Platte beraten sollte. Farian lehnte ab und klärte den Anwalt über die Sachlage auf. Das Ende der Band läutete die Amerika-Tour von Pilatus und Morvan ein, die sie gegen den Willen Farians antraten. Bei einem Auftritt, natürlich musste es so kommen, blieb das Playback-Band stehen. Was dem Publikum offenlegte, dass die beiden Tänzer nicht selber sangen.
No.
Ja, überraschend. Ja, klar. Und ich wette, das war Sabotage, das ist doch kein Zufall.
Vielleicht steht sie ja gleich. Ich weiß es nicht. weil ich denke schon.
Am 14. November 1990 gab Farian bekannt, dass die beiden eigentlich gar nicht singen konnten. Sie bewegten lediglich die Lippen zum Gesang von Charles Shaw, Brad Howell und John Davis. Und anderen.
Ja, oder?
Ja, die sind hier namentlich nicht genannt. Farian selbst hatte ebenfalls mitgesungen. Ach, na gut, der auch noch. So wie bereits bei seinem größten Erfolg Bonnie M. Als Chorussängerinnen fungierten Jodie Rocco und Linda Rocco. Linda Rocco wurde Ende 1990 als Leadsängerin der Disco-Band Masterboy bekannt.
So, der größte Hit von Masterboy?
Ja, wenn ich das wüsste.
Das ging so. Wenn ich das wüsste.
Sag mal.
So, ich weiß, also, nee, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Masterboy, bitte posten unten. Masterboy, der größte.
Masterboy. Hört ihr Masterboy? Habt ihr das schon mal gehört? Wahrscheinlich kennen wir die Songs.
Ah, man weiß es nicht. Insbesondere in den USA wurde der Skandal intensiv in den Medien behandelt. Der Grammy Award wurde der Gruppe anerkannt, die Plattenfirma Arista Records strich das Duo aus ihrem Repertoire und ein US-Gericht sicherte jedem Käufer eines der beiden Alben eine Entschädigung zu. Ja. Kann man da schon was drüber, lesen wir erstmal weiter. Farian formierte, da geht schon um die Real
Milli Vanilli. Ja, komm, kommentier.
Es ist so scheinheilig, weil ich meine, wer tut es nicht oder wer hat es nicht getan? So,
Sie waren die Einzigen, die jemals Playback gesungen haben.
Es ist so irre.
Das hat es noch nie gegeben und auch bis heute würde das im Schlagerbereich niemals passieren.
Es würde niemals passieren.
Nein.
Und so. Nein, 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 nein. Und es ist so scheinheilig, dass sie dann halt so, ja, Milli Vanilli, furchtbar und ganz schlimm und Grammy Award weg und so. Also, wem man nicht schon alles einen Grammy Award gegeben hat, der keine Ahnung, vielleicht nicht gerade im Studio anwesend da war oder was da nicht alles möglich ist.
Der hat Kaffee gebracht.
Ja, es ist... Na, heute ist das ja noch viel mehr gang und gäbe. Naja, gut. Farian formierte die Musiker hinter der Band zuzüglich der Sängerin Gina Mohammed unter dem Namen The Real Milli Vanilli neu.
So.
So.
The Real Milli Vanilli.
Ich kann mich ganz genau
Milli Vanilli, die neuen Folgen.
Als wäre es gestern gewesen, weiß ich noch ganz genau, ZDF-Hitparade. Und da sind die aufgetreten, The Real Milli Vanilli. Ich weiß es ganz genau. Ich habe auch diesen ganzen Skandal auch komplett mitgekriegt. Ja, irgendwie ging das ja halt durch die Medien und das habe ich alles mitgekriegt. Und ich weiß, dass bei der ZDF-Hitparade sind die The Real Milli Vanilli aufgetreten, das weiß ich noch. Das Album The Moment of Truth erreichte die Top 30 der deutschen Albumcharts, konnte die Erfolge der Vorgängeralben jedoch nicht wiederholen. Auf dem neuen Album führte Farian die Sänger der einzelnen Lieder detailliert auf.
Ja, ist, glaube ich, auch notwendig, weil da haben ja alle drauf geschielt.
Auf jeden Fall, aber es ist total irre, dass es dann nicht funktioniert, obwohl es ganz ein Skandal gab, was ja nun die geilste Werbung ever ist. Und auf einmal treten die wahren Sänger auf, die natürlich nicht so sexy tanzen können
und
halt so aussehen wie Brüder und so. Und ich meine, die hatten schon die geilste Werbung ever, weil es war ein Riesenskandal und trotzdem sind sie nur auf 30 der Charts und es wird ein Flop. Und das ist wirklich schon sehr bezeichnend. Aber vielleicht hat das auch die Plattenfirma nicht weiter größer unterstützt.
Oder so. Also was da jetzt genau gelaufen ist, wissen wir natürlich.
Ich denke mal, wenn die Plattenfirma gesagt hätte, das machen wir jetzt zu einem mega Riesenerfolg, dann hätte das auch irgendwie geklappt, weil das Marketing war ja da. Na, aber gut. In den USA wollte Farian das zweite Album nicht unter einem mit Milli Vanilli verbundenen Namen veröffentlichen und formierte stattdessen die neue Gruppe Try and Be.
In der jedoch hat echt gut funktioniert.
Ja, wer?
Wenn Tom die nicht kennt, dann sind sie nicht erfolgreich gewesen.
In der jedoch mit Gina Mohammed und Ray Horton, zwei Mitglieder von The Real Milli Vanilli, vertreten waren, ergänzte auch Kevin Weatherspoon und Tracy Ganser die US-Version des Albums als Try and Be betitelt, enthielt 7 leicht veränderte Versionen von Liedern aus dem Album The Real Milli Vanilli.
Genau so.
Ja, die internationale Version des Albums Sexy Eyes enthielt lediglich 3 neue Versionen der Lieder von The Real Milli Vanilli. Ich krieg den Namen nicht mehr. Und 8 neue Titel, von denen die Dr. Hook Coverversion. Dr. Hook kennst du natürlich.
Natürlich nicht.
Einer der meist gesampelsten Musikern. Das nur so mal nebenbei.
Okay, dann kenne ich wahrscheinlich den Sound.
Dr. Hook Coverversion. Sexy Eyes. Sexy Eyes kennst du
auch. Ah, klar.
Aber nicht mit Sahne. Sexy Eyes mit Sahne.
Ja, ich weiß, was du
meinst. In Deutschland ein Charterfolg wurde.
Tja. Ja, die beiden Leadsänger Ray Horton und John Davis sind heute als Solokünstler weltweit unterwegs und treten unter anderem mit Songs wie The Real Milli Vanilli, so spricht man es aus, auf. Ray Horton verfolgt auch verschiedene Duo-Projekte mit Künstlern und Produzenten, wie zum Beispiel Ozoda, Movetown, Red Lyard und Sven Andrew.
Richtig, und nebenbei hört Ray bzw. Horton auch ein Who.
Was?
Ein Schweigen geht durch die Saal. Aber ich wette mit dir, dass viele Hörer wissen, was Horton hört ein Who. Das habe ich sogar gesehen im Kino. Horton hört ein Who.
Das nur so. Alles klar.
Ja. Ray Horton hört ein Who. So.
Ja, Tom, nachdem wir das jetzt durch haben, wo wollen wir diese Folge enden lassen? Lass uns mal woanders hingehen. Wir waren zuletzt am Meer. Jetzt haben wir hier ganze Musik im Hintergrund gehabt.
Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel weggenommen, wenn man nur überlegt, dass wir noch zwei Folgen haben. Also wir waren ja schon Meer und im Puff waren wir ja, auch
egal.
Schon.
Egal.
Was soll man denn da noch irgendwie?
Ja, Meer und Puff, also mehr gibt's ja nicht. Ne?
Weltall warst du wahrscheinlich schon mit deinen anderen Kollegen irgendwie. Was fällt dir da noch ein? Lass uns doch einfach schön auf so eine Kornwiese
oder
so.
Kornwiese.
So ein bisschen so.
Ich glaube, da ist auch ein Bett gemacht worden.
Ja, genau. Irgendwie
mitten
sowas
im Kornfeld.
In der Richtung so ein bisschen. Also
eins,
ich meine,
zwei, drei.
Ja, weil es sieht ja draußen auch so aus, als wäre es 20
Grad. Die Sonne scheint.
Ist es aber gar nicht. Und,
ist dir klar, dass ich gegen alles hier draußen allergisch bin?
Genau deswegen wollte ich, dass wir hier hinkommen.
Danke, Tom.
Damit
Danke.
Dir die Nase durchgeht, du still bist und ich noch richtig monologisieren kann, bis wir bei 2 Stunden angelangt sind.
Okay, wir sind am Ende dieses ersten Podcasts angekommen. Tom, Herrlich. Hast du noch letzte Worte, die du hinzufügen möchtest zu den Themen, die wir in diesem Podcast hatten?
Gut, dass du das gesagt hast, hätte ich gesagt. Die letzten Worte kommen in den nächsten 2 Folgen. Es kommt nicht so häufig vor, dass ich so interviewt werde. Und es ist halt irre, wenn ich jetzt so über die Musik spreche und auch über Andy Maisfeld und so, wie gute Laune mir das macht. Und wie geil das ist, so an Andy Maisfeld und solche Projekte zu arbeiten, weil das Herzblutprojekte sind und auch die Musik und an Sounddesign. Und das wird mir halt immer bewusst, wenn ich mal wirklich konzentriert darüber reden darf. Ja, wenn mich jemand fragt, so, wie ist das gekommen? Und deswegen habe ich gerade unglaublich spitzenmäßige Laune.
Ich habe immer noch gute Laune.
Ja.
Auch ein Song von Tom. Tom, das heißt aber nur, dass du richtige Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast.
Kann sein.
Du jetzt rückblickend über etwas sprichst, was du getan hast und automatisch gute Laune kriegst, dann heißt das doch nur, dass die Wege, die du beschritten hast, die richtigen waren für dich.
Klingt fantastisch.
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Leute, egal wann ihr es hört, ob es morgens, abends, Mittag oder Nacht ist, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht. Schlaft gut, hört weiter zu, was auch immer. Ich hab euch gern. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Yay. Der viel zu leise Elefant hier, das ist Tom Steinbrecher. Er hat sich mal als Benjamins Sohn beworben, wurde aber nicht genommen, weil er einfach leise schnieft.